Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Grundkurs des Glaubens, sagt Ihnen Regina Frey. Schön, dass wir jetzt miteinander verbunden sind über ganz viele Möglichkeiten, über Radio, über DAB+, über Kabel, Internet, unsere Radio Horeb App. Schön, dass Sie einen dieser Möglichkeiten gewählt haben. Heute lautet das Thema im Grundkurs des Glaubens: Warum verehren wir das Herz Jesu? Referent ist Pfarrer Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, in dieser Sendung sich aktiv mit Ihren Fragen einzubringen. Und im zweiten Teil können Sie das dann telefonisch tun. Und ich werde Ihnen später dann auch die Telefonnummer sagen. Warum verehren wir das Herz Jesu? So lautet das Thema heute im Grundkurs des Glaubens. Immer am ersten Freitag im Monat begehen wir den Herz-Jesu-Freitag. Vor allem in der Volksfrömmigkeit ist dieses Fest mittlerweile schon stark verankert. Aber wir stellen uns heute die Frage, warum eigentlich? Warum verehren wir das Herz-Jesu? Und als Referenten darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Pfarrer Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Herr Pfarrer Fuchs, wir werden von Ihnen einige Gedanken hören, aber als Beginn, ja, als Einstiegsfrage gleich mal, das Herz Jesu, was ist eigentlich das Herz, dass es so besonders ist, dass wir es verehren?
Ja, das Herz, ich möchte da zurückgreifen auf eine Umschreibung, auf eine Definition, die der damalige Kardinal Josef Ratzinger gegeben hat am 13. Mai 2000, als er das dritte Geheimnis von Fatima und die Botschaft von Fatima veröffentlicht hat und auch dieses dritte Geheimnis und die ganze Botschaft erklärt hat und vor allem auch diesen Punkt erklärt hat, die Weihe, die Verehrung des unbefleckten Herzens der Mutter Gottes. Karre spricht jetzt nicht über das Herz Jesu, aber das Herz Mariens führt uns dann ja auch zum Herzen Jesu und er erklärt eben auch auf sehr einfache Art und Weise, was das Herz denn eigentlich ist oder was das Herz in der Sprache der Bibel bedeutet. Und er sagt da, dass das Herz die Mitte der menschlichen Existenz ist. Das Zusammenströmen von Verstand, Wille, Gemüt und Sinnen, in dem der Mensch seine Einheit und seine innere Richtung findet. So erklärt also Kardinal Josef Ratzinger das Herz. Also es ist die Mitte der menschlichen Existenz. Das, was den Menschen ausmacht, eben das, wo alles zusammenströmt, alles zusammenfließt. Unser Verstand, wie er sagt, unser Denken, also unser Intellekt, das, was wir verstandesmäßig, vernunftgemäß überlegen. Aber es ist nicht nur einfach die Vernunft, sondern das Herz ist auch der Wille, das, was wir wollen. Eben das, was so die kleinen Kinder dann eben trotz Alter sagen, eben ich will, sie entdecken ihr eigenes Ich, das, was sie unbedingt wollen, das, was ihnen, wie wir auch sagen, am Herzen liegt. Aber das Herz ist eben nicht nur einfach Verstand und Wille, sondern da ist auch noch Gemüt darin und auch die Sinne, denn das gehört auch zu unserer Person. Wir haben ein Gemüt, wir haben eine Laune, wir sind je nachdem gut oder vielleicht auch weniger gut gelaunt und zu unserem Menschsein gehören auch die Sinne, die fünf äußeren Sinne, also die Augen, die Ohren, der Mund, die Nase, unser Tastsinn und die inneren Sinne, die zwei wichtigsten, das Gedächtnis und unsere Fantasie. Und all das strömt in unserem Herzen zusammen. All das macht die Person aus. Ja? Das ist eben dort im Herzen geborgen, auch durch unsere Liebe. Das heißt, wenn wir etwas oder jemanden lieben, dann zeichnen wir oftmals ja auch ein Herz. Oder es gibt viele Aufkleber, auf denen ein Herz darauf ist. Und ich drücke dann damit aus, ich liebe diesen Gegenstand oder ich liebe diese Person. Oder eben wenn zwei Verliebte irgendetwas in eine Bank oder in einen Baum schnitzen, dann zeichnen sie meistens auch ein Herz. Also das Herz ist so etwas wie das Heiligtum der Person, so etwas wie das Innerste der Person, etwas, wo eben die ganze Person, all ihre Fähigkeiten, all das, was sie hat und ist, zusammenströmt. Und wenn wir das jetzt auf das Herz Jesu anwenden, merken wir, dass die Verehrung des Herzen Jesu nicht einfach etwas Nebensächliches ist, sondern die Verehrung des Herzen Jesu zielt eben auf das Innerste der Person. Ist nicht einfach etwas, das noch so ein bisschen dazukommt oder etwas, das man tun könnte oder nicht tun könnte, sondern im Herzen Jesu zeigt sich eben seine ganze Person, zeigt sich eben auch seine ganze Liebe. Und der tiefste Grund, warum wir das Herz Jesu verehren, ist eigentlich seine Menschwerdung. Das heißt, weil Jesus wirklich Mensch geworden ist, wirklich eine menschliche Natur angenommen hat, wirklich eben auch ein leibliches Herz hatte und hat und dieses Herz aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu uns Menschen schlägt, deshalb verehren wir sein Herz und in seinem Herzen verehren wir auch seine Liebe, sein ganzes Menschsein, eben die Mitte der menschlichen Existenz in der Definition, die ich vorhin auch schon erwähnt habe. Eben das Herz Jesu ist die Mitte seiner menschlichen Existenz. Wenn wir das Herz haben, dann haben wir so etwas wie den Kern, das Innerste, das Innigste. Dann zielen wir auf die ganze Person Jesu. Also dann schließen wir nicht einfach irgendetwas aus oder möchten einen Muskel verehren, sondern wir verehren im Herzen Jesu und durch das Herzen Jesu die Mitte der göttlichen und menschlichen, des Gottmenschen Jesu Christi, der göttlichen und menschlichen Liebe Christi. Es gibt auch ein schönes Schreiben, Haurietis Aquas heißt das, ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen des Heiles, ein Zitat aus dem Buch Jesaja. Es ist eine Enzyklika von Papst Pius XII. Von 1956. Zugegeben, die Sprache ist eben vielleicht auch nicht mehr ganz unsere heutige, ist nicht ganz so einfach stellenweise wie die heutigen päpstlichen Schreiben. Aber dennoch, wer sich der Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu widmen will, wer da eben in geistlicher Tiefe da ein bisschen nachforschen möchte, dem empfehle ich dieses Schreiben von Pius XII. Vom 15. Mai 1956. Vielleicht ist auch gut, wenn man vor dem Schreiben noch ein anderes Schreiben von Benedikt XVI. Liest, das zum 50-Jahr-Jubiläum geschrieben wurde. Es ist ein kleiner Brief an den Generaloberen der Gesellschaft Jesu zum 50. Jahrestag dieser Enzyklika. Und da fasst er diese Enzyklika eben eigentlich ganz schön zusammen in vier Punkte. Nämlich die Liebe Christi erkennen, erfahren, leben und bezeugen. Er sagt zuerst, sollen wir die Liebe Gottes in Christus, eben im Herzen Jesu, erkennen, dann sie im festen Blick auf ihn erfahren, bis wir ganz aus der Erfahrung seiner Liebe leben, um sie dann den anderen Menschen bezeugen. zu können. Und da sehen wir eben auch, die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu ist nicht irgendetwas Theoretisches oder einfach nur so eine Frömmigkeitsform. Das tun wir, wenn wir sie erkennen, aber wir möchten weitergehen, wir möchten diese Liebe Christi auch erfahren, leben und dann vor allem auch bezeugen, das heißt auch andere in diese Liebe Christi, die sich im Herzen Jesu zeigt, einschließen. Und er sagt da zum ersten Punkt, eben die Liebe Christi erkennen. Dieses Geheimnis der Liebe Gottes zu uns ist aber nicht nur Gegenstand der Herz-Jesu-Verehrung. Es ist in gleicher Weise der Inhalt jeder echten Spiritualität und christlichen Frömmigkeit. Daher ist es wichtig zu betonen, dass die Grundlage dieser Verehrung so alt ist wie das Christentum selbst. Das heißt, eben die Herz-Jesu-Verehrung ist nicht etwas irgend Komisches, Zusätzliches, das irgendwie noch komisch dazu kommen würde, sondern es ist etwas, das zum Christentum selber gehört, eben weil Jesus Mensch geworden ist, weil er ein menschliches Herz hatte, das vor Liebe zum Vater und zu uns brennt. Und dann sagt eben, wir sollen nicht nur die Liebe Gottes in Jesus Christus erkennen, sondern auch die Liebe Gottes erfahren durch den Blick auf das Herz Jesu. Und er sagt dann in diesem erwähnten Schreiben, Papst Benedikt XVI., Erfahrung und Erkenntnis lassen selbstverständlich sich nicht voneinander trennen. Sie stehen in Bezug zueinander. Es muss allerdings betont werden, dass eine wahre Erkenntnis der Liebe Gottes nur im Rahmen einer Haltung demütigen Gebets und hochherziger Verfügbarkeit möglich ist. Also eben wenn ich mein Herz verschließe gegenüber dem Herzen Jesu, dann wird es schwierig, seine Liebe zu erkennen und noch viel schwieriger, sie zu erfahren. Ich soll mich im Gebet, in einer demütigen Haltung, mit einem offenen Herzen, dem Heiligsten Herzen Jesu, nähern. Und er sagt dann auch, wenn wir das Herz Jesu verehren, anerkennen wir nicht nur voll Dankbarkeit Gottes Liebe, sondern öffnen uns immer mehr dieser Liebe, sodass unser Leben zunehmend von ihr geformt wird. Das ist dann auch der nächste Punkt, wo Papst Benedikt auf dieses Schreiben über die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu eingeht, eben nicht nur die Liebe Christi erkennen und erfahren, sondern die Liebe Christi auch leben, das heißt von ihr geformt werden. Und so sagt er, wer die Liebe Gottes innerlich annimmt, wird von ihr geformt. Das heißt also, wenn wir das Herz Jesu verehren oder wie der Titel der Sendung lautet, warum verehren wir das Herz Jesu, dann können wir sagen, weil Jesus ein menschliches Herz angenommen hat, eben weil wir im Herzen Jesu die Liebe Christi erkennen und erfahren, aber noch viel mehr, weil wir von dieser Liebe Christi, die sich im Herzen Jesu zeigt, auch geformt werden möchten, eben gemäß seiner Form sein möchten, uns immer wieder reformieren möchten, uns immer wieder in Form bringen möchten, gemäß seiner Form, gemäß seiner Liebe gebildet werden möchten. Und so sagt Papst Benedikt dann auch weiter, die aus der Verehrung der durchbohrten Seite des Erlösers geschöpfte Erfahrung der Liebe schützt uns vor der Gefahr, uns in uns selbst zu verschließen und macht uns verfügbarer für ein Leben für die anderen. Ebenso wie auch Johannes in seinem Brief sagt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Das heißt, wenn ich das Herz Jesu verehre, eben seine Liebe erkenne, seine Liebe erfahre, seine Liebe lebe, von ihr geformt werde, dann möchte ich diese Liebe nicht einfach für mich behalten, sonst wäre das eine komische Herz-Jesu-Verehrung oder eine Herz-Jesu-Verehrung, die sich nur auf das Erkennen, auf das Erfahren im eigenen Leben konzentrieren und beschränken würde. Nein, wenn wir die Liebe Gottes wirklich erkannt haben, erfahren haben, wenn wir wirklich von ihr geformt und geprägt wurden, dann möchten wir diese Liebe auch im Kleinen oder im Großen den anderen weitergeben. Wenn wir in unserem Alltag irgendetwas Wunderbares erfahren, dann haben wir meistens auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. Dann möchten wir diese Freude, die wir erfahren haben, oder vielleicht auch etwas Trauriges, das wir leider erfahren mussten, mit anderen teilen. Freude und Leid mit anderen teilen. Und so sollte eigentlich auch die Herz-Jesu-Verehrung dazu führen, dass wir von dieser Liebe Christi geprägt, geformt werden, eben nicht um uns zu verschließen, sondern wie das Herz Jesu, sich zu öffnen und auch für die anderen da zu sein, ein Leben auch für die anderen zu leben, geprägt, geformt zu werden vom Herz Jesu, das vor Liebe glüht und das durchbohrt ist. Das heißt eben auch, dass auch unser Leben von der Liebe Gottes geprägt und geformt werden soll und dass wir dann auch unser Herz öffnen für das Leid des Nächsten. Etwas, das oftmals nicht ganz so einfach ist, ein wirkliches Mitleid zu haben, das sich auch im Mitleiden zeigt. Einerseits im Mitleiden mit Jesus, dass wir unser Leid mit ihm zusammentragen, unser Alltagsleid, unser Alltagskreuz, um so dann wirklich auch für die Nächsten da zu sein, ihnen zu helfen in ihren Sorgen, in ihrem Kummer, in ihren Problemen, ihnen auch zu helfen, ihr Alltagskreuz zu tragen. Eben soweit einmal dieses Einführungsschreiben, könnte man sagen, zum 50. Jahrestag der Enzyklika Haurietis Aquas von Papst Benedikt XVI., wo er diese vier Punkte aufzeigt des Schreibens, die Liebe Christi erkennen, erfahren, leben und bezeugen. So wollen wir das in einigen Takten Musik ein wenig sitzen lassen.
Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria an diesem Freitagnachmittag. Mein Name ist Regina Frey. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, warum verehren wir das Herz Jesu? Referent ist Pfarrer Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. In einem ersten Teil haben wir schon gehört, warum das Herz an sich so wichtig ist, dass das Herz die Mitte der menschlichen Existenz ist, das Zusammenströmen von Verstand, Wille, Gemüt und Sinnen und deshalb auch das Herz Jesu uns ganz besonders mit der Gestalt Jesu verbindet. Dann ist Pfarrer Fuchs auf ein Schreiben eingegangen, und zwar von Pius XII., die Enzyklika Haurietis Aquas und die Zusammenfassung dieses Schreibens durch Papst Benedikt XVI. Und Papst Benedikt XVI. Schreibt eben, die Liebe Christi erkennen, erfahren, leben und bezeugen. Herr Pfarrer Fuchs, jetzt sind Sie ein bisschen darauf eingegangen, was Papst Benedikt über die Herz-Jesu-Verehrung geschrieben hat. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal einen Blick zurückwagen zu dieser Enzyklika von Pius XII. Die wurde ja im Mai 1956 veröffentlicht mit dem Titel Haurietis Aquas, also ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen des Lebens. Was genau steht denn in dieser Enzyklika?
Ja, ich gehe gerne darauf ein bisschen so auch einen Überblick oder einige Dinge auch, einige Zitate, dass man auch sieht, die, wie ich schon erwähnt habe, die Sprache ist vielleicht nicht mehr ganz die heutige, aber so kompliziert ist sie dann auch wieder nicht, dass sie uns davon abhalten sollte, dieses schöne Schreiben auch zu lesen. Also er geht auch bei der Einleitung Papst Pius XII. Darauf ein, warum das Herz Jesu überhaupt verehrt werden soll. Zuerst nennt er einige Einwände, auch gegen die Herz Jesu Verehrung, dass er sagt, eben es gibt solche, die da zu viel, also quasi den menschlichen Muskel verehren wollen, Naturalismus, das ist nicht der Sinn der Herz Jesu Verehrung oder nur so irgendein Sinn. Sentimentalismus, also nur einige schöne Gefühle ein bisschen ja, pflegen oder so komische Sonderandachten oder er verurteilt dann auch so die Auffassung, dass die Herz Jesu Andacht irgendetwas Lästiges sei oder gar keinen Nutzen brächte oder jene, die sagen, ja, das ist nicht geeignet. Und er zitiert dann auch Aussagen seiner Vorgänger, Leo des 13. und Pius des 11. Und dann sagt er eigentlich auch, was seine Absicht ist, dass er da in der Bibel, in der Lehre der Kirchenväter und der Kirchenlehrer die Grundsätze finden möchte, warum wir das Herz Jesu verehren. Und gibt dann auch gleich auch selber die Antwort eigentlich, warum die Kirche dem Herzen des göttlichen Erlösers den Kult der Anbetung zollt. Der gibt da zwei Gründe an und sagt, es ist der Grundsatz, dass sein Herz als ein vornehmster Teil seiner menschlichen Natur hypostatisch mit der Person des göttlichen Wortes verbunden ist und dass ihm deshalb der gleiche Kult der Anbetung zu erweisen ist, womit die Kirche die Person des menschgewordenen Sohnes Gottes ehrt. Also dieses Wort hypostatisch, das ist die sogenannte hypostatische Union, eben das heißt diese innigste Einheit von Mensch und Gott in Jesus. Jesus ist Mensch und Gott, er ist der Gott Mensch, nicht vermischt, aber nicht irgendwie komisch getrennt, sondern eben Mensch und Gott bilden eine Einheit. Und weil diese Einheit eben so innigst ist, deshalb, wenn wir das Herz Jesu verehren, verehren wir seine ganze Person, sagt er. Bisschen mit anderen Worten gesagt. Und der Papst sagt dann weiter auch, der andere Grund, dass sein Herz mehr als alle übrigen Glieder seines Leibes ein natürliches Zeichen oder Sinnbild seiner unermesslichen Liebe zum Menschengeschlecht ist. Es liegt im heiligsten Herzen Jesu, ein Sinnbild, ja ein ausdrückliches Bild der unendlichen Liebe Jesu Christi, das durch sich selbst uns zur Gegenliebe bewegt. Also eben hier zählt er schon zwei Dinge, zwei Gründe auf, warum wir das Herz Jesu verehren, eben weil Jesus Mensch geworden ist, weil er Gott und Mensch ist, weil der menschgewordene Sohn Gottes eben auch ein leibliches Herz hat, das zu seiner gottmenschlichen Person gehört und weil das Herz Sinnbild, Zeichen seiner unermesslichen Liebe ist. Und dann geht er, wie er gesagt hat, eben, er möchte die Gründe aufzeigen, die Fundamente in der Heiligen Schrift. Und zuerst geht er auf das Alte Testament ein, nennt da auch viele Beispiele, sagt zum Beispiel, dass das Gesetz, das Gott dem Mose gegeben haben, auf der Grundlage der Liebe fußt. Sagt eben auch, das erste Gebot ist der Herr unser Gott, der Herr ist allein Herr, so liebe denn den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dann kommen noch viele weitere schöne Beispiele der göttlichen Liebe im Alten Testament. Eben die Mutter, die ihr Kind nicht vergisst, oder die Henne, die ihre Küken unter ihren Flügeln schart, eben alles Bilder der göttlichen Liebe. Und dann geht er auch auf das Neue Testament ein, auf Jesus, der dann eben Mensch wird. Das Geheimnis der Erlösung zeigt er vor allem auch auf, dass das ein Geheimnis der Liebe ist. Wir sind durch das Blut Christi versöhnt, und Jesus versöhnt uns so mit dem Vater. Und er sagt dann auch, dass seine Liebe nicht nur eine geistige Liebe ist, nicht nur eine göttliche Liebe, sondern auch mit den menschlichen Empfindungen der Liebe ausgestattet ist. Eben, Jesus hat uns nicht einfach irgend so rein geistig geliebt, hat nicht einfach gesagt, ich liebe euch, sondern er hat es uns auch gezeigt und er hat es uns auch durch sein menschlich-göttliches Herz gezeigt, das eben auch ein Gemüt hatte, das weinte, als Lazarus gestorben ist oder als die Kinder Jerusalems eben nicht sich unter seinen Flügeln in Sicherheit, in Geborgenheit bringen wollten, dort eben, wo er über die Stadt Jerusalem zum Beispiel weint. Und dann zählt Pius der 12. auch viele Kirchenväter auf und zitiert von ihnen auch, so zum Beispiel Justinus, Basilius, Johannes Chrysostomus, Ambrosius, Hieronymus und Augustinus. Und er sagt dann auch so ein bisschen zusammenfassend, dass Jesus uns mit einer dreifachen Liebe geliebt hat, einerseits mit der göttlichen Liebe, andererseits mit der brennenden Liebe, die in seinem Herzen ist, und auch mit einer Liebe, die durch die Sinne geht und mit den Sinnen wahrgenommen werden kann. Ich möchte diesen Abschnitt auch gerne kurz vortragen, wo er von dieser dreifachen Liebe des Herzens Jesu spricht. Daher wird mit vollem Recht das Herz des menschgewordenen Wortes hauptsächlich als Zeichen und Sinnbild jener dreifachen Liebe betrachtet, mit der der göttliche Erlöser den ewigen Vater und die Menschen alle immerfort liebt. Sinnbild ist es jener göttlichen Liebe, die er mit dem Vater und dem Heiligen Geist gemeinsam hat, die aber doch nur in ihm, als in dem Fleisch gewordenen Wort, uns durch einen hinfälligen und gebrechlichen Menschenleib geoffenbart wird. Sinnbild ist es außerdem jener brennenden Liebe, die in seine Seele eingegossen, den menschlichen Willen Christi bereichert und deren Akte von einem doppelten, ganz vollkommenen Wissen, dem der seligen Schau und dem Eingegebenen oder Eingegossenen erleuchtet und geleitet werden. Endlich, und zwar in mehr natürlicher und unmittelbarer Art, ist es auch Sinnbild der sinnenfälligen Regung, da der Leib Jesu Christi, im Schoße der Jungfrau Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes gebildet, die vollkommenste Fähigkeit des Empfindens und des Wahrnehmens besitzt, mehr sogar als jeder andere Menschenleib. Und nachdem Papst Pius der 12. eben durch die Bibel, Altes Testament, Neues Testament, durch die Kirchenväter und Kirchenlehrer gegangen ist und da die Fundamente aufgezeigt hat, so geht er noch auch besonders auf das göttliche und menschliche Herz, auf die Herz-Jesu-Verehrung ein. Und sagt dann auch, diese Liebe des heiligsten Herzens Jesu hat uns drei Geschenke gebracht, drei übergroße Gaben. Einerseits das Geheimnis der Eucharistie, dort wird ja das Kreuzesopfer, diese Hingabe, diese Herzensdurchbohrung immer wieder erneuert auf sakramentale Art und Weise. Das eine übergroße Geschenk des Herzens Jesu, die Eucharistie, dann seine allerheiligste Mutter. Unter dem Kreuz, bevor sein Herz durchbohrt wurde, hat er uns seine allerheiligste Mutter auch zur Mutter gegeben und dann die Mitteilung seines Priesteramtes an uns Menschen. Der heilige Pfarrer von Ars sagt ja, das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Also eben eines der großen Geschenke, diese drei großen Geschenke, die Papst Pius der 12. nennt, die Eucharistie, die Mutter Gottes, das Priesteramt. Das Priesteramt, weil durch den Priester das Herz Jesu seine Sendung, seine Liebe erneuert. Er sagt dann auch, man kann darum mit Recht behaupten, die heilige Eucharistie als Sakrament und als Opfer, deren eines er den Menschen mitteilt, deren anderes er aber selbst ständig darbringt, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang und ebenso das Priestertum sind wirklich Geschenke des heiligsten Herzen Jesu. Und er geht dann auch nochmals eine auf das Sinnbild der Liebe Christi, dass er sich ganz hingibt, dass er seinen Ehebund mit der Kirche eingeht, dass er weiter die leuchtenden Wundmale trägt. Sehr schön sagt er auch, dass diese leuchtenden Wundmale den dreifachen Sieg über Satan, Sünde und Tod darstellen. Also eigentlich die drei Nägel, diesen dreifachen Sieg Christi. Und dann sagt er eben auch so ein bisschen auch zusammenfassend für jene, die dann immer noch zweifeln würden, ja, ist es jetzt wirklich gut, wenn wir das Herz Jesu verehren? Oder um nochmals eine Antwort zu geben auf die Frage, warum verehren wir das Herz Jesu, sagt Papst Pius XII. Nichts also steht im Wege, das heiligste Herz Jesu Christi anzubeten, da es ein tief bezeichnendes Sinnbild jener unerschöpflichen Liebe ist, von der unser göttlicher Erlöser immer noch zu allen Menschen brennt. Wenn es nunmehr auch den Erschütterungen dieses sterblichen Lebens nicht mehr unterworfen ist, so lebt es doch und schlägt und ist unlösbar verbunden mit der Person des göttlichen Wortes und in ihr und durch sie mit seinem göttlichen Willen. Weil deshalb das Herz Christi überfließt von göttlicher und menschlicher Liebe und weil es überreich ist an allen Gnadenschätzen, die unser Erlöser durch sein Leben, sein Leiden und seinen Tod erworben hat, ist es wahrlich eine Quelle jener ewigen Liebe, die sein Geist in alle Glieder seines mystischen Leibes einströmen lässt. Und deshalb sagt er dann auch die Präfation vom Herz Jesu, dass alle freudig schöpfen aus den Quellen des Heils, aus den Quellen dieser Liebe, die sich im Herzen Jesu zeigt. Und dann sagt er auch, wenn wir das heiligste Herz Jesu anbeten, so beten wir ihn in ihm und durch es die ungeschaffene Liebe des göttlichen Wortes, wie zugleich seine menschliche Liebe, seine übrigen Gesinnungen und Tugenden an, da ja diese zweifache Liebe unseren Heiland bewog, sich für uns und die ganze Kirche, seine Braut, hinzuopfern. Also eben, wir beten nicht eine komische Frömmigkeit oder etwas Komisches, wenn wir das Herz Jesu verehren, sondern wir beten wirklich Jesus an, wir verehren seine Liebe und wir betrachten seine Liebe, die sich für uns hingegeben hat. Eben, oder wie wir zu Beginn gesehen haben, wir erkennen seine Liebe, wir erfahren auch seine Liebe konkret, auch gerade in diesen Geschenken, die Papst Pius XII. Erwähnt, in der Eucharistie, der Mutter Gottes im Priesteramt, und wir möchten das auch bezeugen. Dann geht Pius XII. Auch noch ein auf die Geschichte der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. Und es ist ihm wichtig, dass diese Verehrung des Herz Jesu nicht einfach eine Erfindung ist der Neuzeit, sondern er beginnt beim Apostel Thomas, der sagt, mein Herr und mein Gott. Und so sagt er eben auch, enthalten außerdem gerade die Worte des Apostels Thomas, mein Herr und mein Gott, die seine Wendung vom Ungläubigen zum Gläubigen ausdrückten, nicht ein unzweifelhaftes Bekenntnis des Glaubens, der Anbetung und Liebe, das von der die Wundmale tragenden menschlichen Natur des Herrn aufsteigt zur Majestät der göttlichen Person. Das heißt eben, also eigentlich einer der ersten Herz Jesu verehrt. Und dann erwähnt er auch den heiligen Bonaventura, den Albert den Großen, die heilige Gertrud, Katharina von Siena, Heinrich Seuse, die heiligen Petrus Canisius und Franz von Sales, die alle schon vor der heiligen Margareta Maria Alacoque gelebt haben, die dann sicher eben den ersten Platz einnimmt. Aber es ist ihm wichtig zu zeigen, dass die Herz-Jesu-Verehrung eben schon immer eigentlich in der Kirche gelebt hat und dass diese Offenbarungen des Herzen Jesu an die heilige Margareta Maria Alacoque einfach eben so quasi die Krönung gewesen sind. Und dann 1856 hat Pius der IX. Das Fest des Heiligsten Herzens Jesu auf die ganze Kirche ausgedehnt und auch die Feier angeordnet. Und so können wir vielleicht am Schluss auch noch mit einem Text abschließen, einem Zitat dieser Enzyklika Haurietis Aquas von Pius dem XII. Ein Text, der ein bisschen alles, diese ganzen Betrachtungen zusammenfasst. Und er sagt: Vom körperlichen Gegenstand also, der das Herz Jesu Christi ist, und seiner natürlichen Bedeutung dürfen und müssen wir Kraft des christlichen Glaubens nicht nur zur Betrachtung seiner sinnenfältigen Liebe emporsteigen, sondern höher noch, zur Betrachtung und Anbetung seiner erhabenen, eingegossenen Liebe und endlich in einem wohltuenden, hohen Schwung der Seele zur Betrachtung und Anbetung der göttlichen Liebe des fleischgewordenen Wortes. Denn aus dem Glauben an die Vereinigung der menschlichen und göttlichen Natur in der Person Christi können wir die engen Beziehungen erfassen, die zwischen der sinnlichen Liebe des leiblichen Herzens Jesu und seiner doppelten geistigen Liebe, der menschlichen und göttlichen, bestehen. Von diesen zwei Arten der Liebe ist nicht nur zu sagen, dass sie in der anbetungswürdigen Person des göttlichen Heilandes zusammen bestehen, sondern dass sie auch durch eine natürliche Verknüpfung miteinander verbunden sind. Insofern die menschliche und sinnliche der göttlichen untergeordnet sind und deren analoge Ähnlichkeit wiedergeben. Wir behaupten aber nicht, das Herz Jesu sei so zu verstehen, dass in ihm enthalten sei und angebetet werde das sogenannte formale Bild, beziehungsweise das vollkommene und absolute Zeichen seiner göttlichen Liebe, da ja dessen innerstes Wesen in keiner Weise durch irgendein geschaffenes Bild angemessen dargestellt werden kann. Aber wenn der gläubige Christ das Herz Jesu verehrt, so verehrt er anbetend zusammen mit der Kirche das Zeichen und gleichsam die Spur der göttlichen Liebe, die so weit gegangen ist, dass sie auch mit dem Herzen des fleischgewordenen Wortes die mit so viel Schuld befleckte Menschheit liebte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diese Gedanken heute zu der Frage, warum verehren wir das Herz Jesu heute im Grundkurs des Glaubens an diesem Freitagnachmittag. Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Thema: Warum verehren wir das Herz Jesu? Referent ist Pfarrer Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Wir haben nun etwas gehört über die Geschichte der Herz-Jesu-Verehrung und ja, über die Tatsache, warum das Herz denn so wichtig ist für den Menschen, aber auch das Herz Jesu, warum das uns gerade so besonders mit Jesus verbindet. Eine erste Hörerin hat uns schon erreicht, Schwester Eusebia aus Würzburg. Grüß Gott, Schwester Eusebia.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Es ist einfach das Herz Jesu, weil von Kindheit an war ich immer schon das Herz Jesu sehr verehrt. Und denke auch immer an unsere Großmutter. Die hat uns alle immer, uns Kinder, ihr müsst den 9-mal Herz Jesu Freitag immer machen. Unsere Oma, die hat, ist gestorben, als erst noch in der Heiligen Messe gewesen. Und der Pfarrer Sie wollte beichten. Und aber dann hat der Pfarrer gesagt, oh, du brauchst doch nicht beichten. Was hast denn du schon verbrochen? Und Nachmittag ist sie dann gestorben. Mittag umgefallen und ist tot gewesen. Und wir sagen immer wieder, wenn Christus uns was sagt, das ist einfach wahr, ewige Wahrheit. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Danke, Schwester Eusebia, für diesen Beitrag auch und Ihnen noch alles Gute.
Danke.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Ja, das war jetzt eine erste Anruferin, Herr Pfarrer Fuchs. Schwester Eusebia hat erzählt, wie sie schon von ihrer Oma diese Herz-Jesu-Verehrung gelernt hat. Das ist ja, denke ich, bei manchen so. Wir haben auch gehört, dass diese Herz-Jesu-Verehrung jetzt nicht einfach ja vom Himmel fiel, sage ich jetzt mal so, und auch nicht durch die Enzyklika von Pius XII. Erfunden wurde, sondern dass es eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch immer schon Personen gab, die ganz besonders mit dem Herzen Jesu verbunden waren. Wie kommt es denn jetzt, dass wir heute immer, also der erste Freitag im Monat, so wie heute auch, ganz besonders dieses Herz-Jesu-Gedenken haben?
Ja, der Herz-Jesu-Freitag, die gehen, soweit ich weiß, dann wirklich auf die heilige Margareta Maria Alacoque zurück, auf die Verheißungen auch, die das Herz-Jesu dieser Heiligen gegeben hat, eben wenn man an neun aufeinanderfolgenden ersten Freitagen im Monat beichtet, die heilige Kommunion empfängt, gewisse Gebete verrichtet eben, dann sind damit dann auch Versprechungen, Verheißungen verknüpft. Und ich denke, eben das war früher viel mehr auch der Fall, dass man das gepflegt hat, gewusst hat, sich dessen bewusst war. Heute ist das je nachdem bei der jüngeren Generation vielleicht ein bisschen abhanden gekommen. Aber eben der Herz-Jesu-Freitag, vielleicht auch mit besonderer Aussetzung oder mit besonderen Gebeten, ist oftmals doch schon noch auch eben im Gedächtnis oder in der Übung oder eben wir wissen, der Herz-Jesu-Freitag ist ein besonderer Tag im Monat, den wir auch besonders pflegen möchten und besonders auch feiern möchten. Ebenso lernt man auch ganz konkret, unabhängig eben, wie Sie gesagt haben, von Enzykliken oder theoretischen Erwägungen, was die Herz-Jesu-Verehrung wirklich ist.
Ja, dann begrüße ich gleich eine nächste Hörerin, und zwar Frau Bluschke. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also ich bin einmal von einem sehr guten Bekannten an sein Sterbebett gerufen worden. Und er hat mir sagen wollen, dass wahrscheinlich eben in seinem Leben nicht alles gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und er hatte Bedenken und hat mir erzählt, schau, ich war auf der ganzen Welt, ich habe mir das angeschaut, ich habe mir das angeschaut. Und die Leute glauben an das und die Leute glauben an das. Und was soll ich jetzt glauben? Dann sage ich, ja, das ist doch keine Frage. Ich kann an einen Gott glauben, der Mensch wurde. Das glaubst du? Sage ich, ja, natürlich. Ja, und da war er eben einfach weg. Er konnte dann nichts mehr sagen und dann sag ich, und wenn du das auch glauben kannst, probier's. Dann kannst du sagen, ich bin als Mensch in meinem Leben manche Irrwege gegangen, aber jetzt glaube ich, dass ich auf dem richtigen Weg sein könnte. Kannst du mir helfen? Das kann man sagen, sag ich, ja, natürlich. Und du redest so mit diesem Gott? Ja, habe ich gesagt, so rede ich mit diesem Gott. Weil er Mensch wurde und weil dieses Menschsein mir die Gewissheit gibt, er versteht mich als Mensch. Und ich glaube, ich habe da mit meinem Reden irgendetwas in ihm losgetreten und ich hoffe, er hat sich so hingeben können, dass er noch in Ruhe sterben konnte. Mehr weiß ich auch nicht darüber.
Ja, danke Frau Bluschke für dieses Zeugnis, das Sie jetzt da eben gegeben haben. Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen noch. Das ist ja auch etwas, was Frau Bluschke gerade gesagt hat, Herr Pfarrer Fuchs, was Sie auch erwähnt haben, dass gerade das Herz eines Menschen uns ja so etwas Naheliegendes ist, dass wir dadurch auch ja eine ganz besondere Verbindung auch zur Menschlichkeit, zur Menschwerdung Jesu gewinnen können. Also nichts, das ist nichts Abstraktes, Fernes, ja, Schriftliches, sondern wirklich etwas ganz Inniges eben, wie Sie gesagt haben, ja. Ich begrüße gleich eine nächste Hörerin, und zwar Frau Oeller. Grüß Gott.
Grüß Gott aus Freiberg am Neckar. Frau Frey und Herr Pfarrer Fuchs, vielen Dank für Ihren guten Vortrag. Und ja, das Herz spielt ja in unserem Sprachgebrauch eine sehr große Rolle eigentlich. Wenn wir sagen zum Beispiel herzliche Grüße oder herzlichen Dank oder in der Musik, dein ist mein ganzes Herz und so weiter, es gibt sehr viele Beispiele auch. Und also wenn das Herz unsere Mitte ist und Sitz unseres Verstandes und Willens, wie Sie sagten, und Gemüt und Sinne und ja, ich frage mich halt, wie verhält sich das, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch ein Herz transplantiert bekommt von einem anderen Menschen, dann geht ja das wahrscheinlich nicht verloren bei ihm, was vorher, was so der Sitz zum Beispiel war, diese Art Eigenschaften von Verstand, Wille, Gemüt und so weiter.
Nein, das geht schon nicht verloren, weil also bei der Herztransplantation geht es um den Muskel, unsere Pumpe, die da das Blut durch den Kreislauf, durch den Leib pumpt, die wird ausgetauscht. Aber beim Herz eben, hier geht es, wie Sie auch gesagt haben, das, was Kardinal Ratzinger eben mit Herz umschrieben hat, die Mitte der menschlichen Existenz, eben das Zusammenströmen von Verstand, Wille, Gemüt und Sinnen, die werden ja nicht transplantiert, nicht ausgetauscht, die sind immer noch da. Also eben unsere geistige, innere Mitte, die bleibt da, selbst bei einer Herztransplantation. Also da müssen wir keine Angst haben, dass wir dann plötzlich zu einer anderen Person würden.
Ja, gut, dann
kann man sagen, also Geist und Seele sind dem Ganzen dann übergeordnet irgendwie.
Ja, also eben bei der Herztransplantation wird ein menschlicher Muskel oder ein Teil des menschlichen Leibes ausgetauscht. Aber das, was ja dem Leib Leben gibt, ist unser Geist, ist unsere Seele oder eben ist unser Herz. Das wird nicht ausgetauscht. Unsere Zellen, ich glaube alle 7 Jahre haben wir alle unsere Zellen einfach von Natur aus ausgetauscht. Aber wir könnten nicht sagen, alle 7 Jahre bin ich ein völlig anderer Mensch, sondern eben das, was diesen menschlichen Zellen, eben auch dem menschlichen, leiblichen Herzen auch Leben gibt, das ist unsere Seele.
Ja, ja. Danke an Frau Oeller für diese Frage und alles Gute Ihnen noch.
Auf Wiederhören. Danke, ebenfalls.
Ja, eine Hörerin hat eine Frage hinterlassen, Herr Pfarrer Fuchs. Vielleicht können wir die ganz kurz noch beantworten. Und zwar gibt es im Gotteslob auf Seite 945 ein Lied mit dem Titel oder mit der Zeile »O Herz, daraus uns überfließt die Liebe des Drei-Einen«. Und sie fragt jetzt, ob und oder wie man diese Zeilen auch für die geistige Kommunion, für die geistige Vereinigung mit Christus verstehen kann.
Ja, also das Lied kenne ich leider nicht. Wir in der Schweiz haben wie so oft etwas Spezielles und ein anderes Kirchengesangbuch. Aber wahrscheinlich kann man das so verstehen, oder ein Vorschlag ist, das sagt auch der Pius XII. In der Enzyklika, wo er diese dreifache Liebe erwähnt. Eben das Herz Jesu hat die gleiche Liebe des Vaters und des Heiligen Geistes, eben die Liebe des Drei-Einen. Und im Herz Jesu erkennen wir diese gleiche Liebe des Vaters und des Heiligen Geistes, dann auch die Liebe, die in seiner menschlichen Person durch die Menschwerdung in seinem Leben sich kundtut und dann eben auch die Liebe, die mit unseren Sinnen auch erfassbar wird. Also eben die Liebe des Drei-Einen, die sich da ergießt. Das heißt, wenn wir das Herz Jesu verehren wir eben geistigerweise auch die Liebe des Vaters, die seinen Sohn für uns zu unserer Erlösung gesandt hat, und wir verehren den die Liebe, oder wir erkennen die Liebe des Heiligen Geistes, der uns auch zur Vollendung führen möchte oder eben der uns dazu führen möchte, wie wir am Ende der Herz-Jesu-Litanei beten, bilde unser Herz nach deinem Herzen, dass eben unser Herz auch so vor Liebe brennt, vor Liebe zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist.
Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, Ihnen. Wir werden die Sendung dann mit Ihrem priesterlichen Segen auch abschließen. Aber zuvor noch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Wir haben uns heute im Grundkurs des Glaubens mit der Frage beschäftigt, warum verehren wir das Herz Jesu? Und Referent war Pfarrer Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann lade ich Sie ein, sich an unseren CD-Dienst zu wenden und sich dort eine CD zu bestellen. Oder Sie können auch ein kostenloses Podcast auf unserer Homepage auf www.horeb.org herunterladen. Und vielleicht nochmal als Hinweis, alle, die jetzt interessiert sind, die Enzyklika von Papst Pius XII. Ist erschienen am 15. Mai 1956 und trägt den Titel Haurietis Aquas. Vielleicht, wenn Sie das nachlesen möchten. Und der Brief von Papst Benedikt XVI. Ist dann zum 50. Jahrestag der Enzyklika erschienen. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, jetzt sage ich Ihnen herzlichen Dank und würde Sie bitten, dass Sie noch ein Gebet sprechen und uns Ihren Segen erteilen.
Ja, wir wollen das Heiligste Herz Jesu bitten, dass wir das tun, was er selber uns gesagt hat, nämlich lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen. Also da hat er eben Jesus uns auch eingeladen, wirklich ein Herz zu haben wie sein Herz, das heißt ein sanftmütiges und ein demütiges Herz. So wollen wir ihn um diese große Gnade bitten, dass unser Herz auch so von Liebe durchdrungen ist, wie sein Herz war, dass unser Herz auch so vor Liebe schlägt und brennt wie sein Herz. Dazu wollen wir den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzliches Dankeschön, Herr Pfarrer Fuchs. Ihnen alles Gute und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.